Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. In dieser Sportsendung geht es immer wieder um Verantwortung, vor allem im Kontext der Corona-Pandemie. Kann die Tour de France zu Ende gefahren werden bei steigenden Fallzahlen in Frankreich? Darf Alexander Zverevs Gegner antreten beim Tennis-Grand-Slam-Turnier New York, obwohl er Kontakt zu einem Corona-Positiven hatte? Und wie ist die gesellschaftliche Verantwortung der Fußball-Bundesliga, die in zwei Wochen die Saison am liebsten mit Zuschauern starten möchte? Etappe 8 und die Tour de France führt erstmals durch die Pyrenäen, 153 Kilometer mit zwei Bergen der ersten Kategorie, die haben es also in sich. Und kurz nach der Zielankunft, vorhin vor 18 Uhr, habe ich Holger Gerska direkt gefragt, wie und warum der Franzose Nance Peters diese Herausforderungen heute am besten meistern konnte.
Er war in einer Ausreißergruppe. 13 Fahrer umfasste die, kein einziger Rivale der Besten in der Gesamtwertung. Und so ließ man ihnen die lange Leine. Sie hatten fast eine Viertelstunde Vorsprung sich herausgekämpft. Und das reichte dann locker für ihn, der sich als der Beste dieses 13er-Feldes erwies. Ein bisschen überraschend, weil mit dem Russen Sakharin auch einer dabei war, der eigentlich der Papierform nach der bessere Kletterer ist. Aber Peters war eben heute der Bessere. Für ihn ist es der größte Erfolg der Karriere. Bisher hat er als Profi nur einen Sieg zu stehen. Das war vorher beim Giro d'Italia.
Was bedeutet das aktuell für das Gesamtklassement?
Das ist etwa 5, 6, 7 Minuten hinter ihm gemacht worden. Die Favoriten in der Gesamtwertung haben sich wirklich einige Scharmütze geliefert. Es gab offene Attacken, aber letztlich kamen sie am Peresot-Pass fast alle wieder zusammen. Es gab auch Verlierer, kleinere wie Emmanuel Buchmann, größere wie Thibaut Pinot, der verlor 20 Minuten. Aber die, die bis zur Etappe Nummer 7 vorn lagen, sind es auch nach der Etappe 8. Heißt für Adam Yates aus Großbritannien nach wie vor das gelbe Trikot. 3 Sekunden vor Primoz Roglic aus Slowenien. Die haben mal gezeigt, was sie so alle drauf haben. Man kann erkennen, wer die Stärksten sind. Aber die Gesamtwertung hat eben durch das Wiederzusammenrollen in der Abfahrt noch keine neuen Konturen bekommen.
Sie haben Emmanuel Buchmann, den deutschen Rennfahrer, erwähnt gerade. Welche Chancen hat er noch auf das Podium? Er wirkt ja jetzt doch etwas abgeschlagen.
Ja, er hat heute eine Minute bekommen zu den anderen Favoriten. In der Gesamtwertung heißen die Zahlen Platz 11, 1 Minute 25 hinter Adam Yates. Wir rufen uns mal in Erinnerung, dass er voriges Jahr Vierter war mit knapp 2 Minuten Rückstand. Das heißt, es ist eigentlich alles noch machbar. Es wird jetzt ganz viel davon abhängen, ob er in der Lage ist, sich zu erholen, ob er noch mehr rankommt an seine Bestform. Die braucht er in den Alpen, um dann tatsächlich auch Zeit gut zu machen. Vor ihm liegen ja keine No-Names. Da liegen zum Beispiel mit dem Slowenen Pogacar, einer, der ganz stark ist, direkt vor ihm. Davor hat 4 Kolumbianer, unter anderem der Feuersieger Bernal. Die muss man am Berg erst einmal zurücklassen. Vielleicht hat er den kleinen taktischen Vorteil, wenn er wieder fit wird, dass man dann sagt, wenn er den Alpen attackiert, okay, Buchmann, der legt 1,30 zurück, der kann erst mal losfahren, wie das heute Pogacar gemacht hat, der gestern 1,5 Minuten Rückstand kassierte. Das ist dann sicherlich auch mal möglich, aber aktuell würde ich mal sagen, ist er kein ernsthafter Rivale in der Gesamtwertung, die ersten 3 Plätze anzuvisieren.
Herr Gerska, 2 Berge heute und da war besonders auffallend, viele Zuschauer drubbelten sich da an der Strecke, unerlaubterweise, teils ohne, teils mit falsch getragener Schutzmaske. Wie kann das sein?
Ja, das ist zum ersten Mal gewesen, definitiv. Bisher war es auch an den Bergen sehr, sehr ruhig, hat das Konzept der Organisatoren gegriffen, dass man niemanden mit dem Auto oder dem Wohnmobil auf die Pässe lässt. Aber gerade am Peresot waren da etliche Ausgeflippte mit Nationalitäten wie Spanien oder Kolumbien, die sich in Teufel geschert haben um die Regeln hier in Frankreich. Das war alles noch sehr gesittet bis hierher, aber das wird natürlich jetzt hier Diskussionen geben. Denn natürlich sind sie nicht in der Lage, diese Situation so zu kontrollieren, dass man jedem Einzelnen dann sagt, setzt bitte den Mund-Nasen-Schutz aus. Heute war der französische Premierminister Castex übrigens hier an der Strecke, ist die letzten 60 Kilometer abgefahren. Bin gespannt, welche Konsequenzen das hat. Man wird definitiv darüber reden, zumal alles andere ja gut funktioniert hat in den letzten Tagen. Immer auch eingedenk der Tatsache, dass hier in Frankreich andere Regeln gelten als in Deutschland. So sind ja nach wie vor Veranstaltungen mit 5000 Leuten erlaubt. Also auch eine Zielankunft wie hier und eben auch an einem Berg dürfen 5000 Leute sein. Nur, dass die ohne Mund-Nasen-Schutz herumlaufen, das ist für spricht natürlich auch in Frankreich nicht den Regeln.
Ja, zumal aktuell die Corona-Fallzahlen in Frankreich nach oben gehen, wird also die Frage, ob diese Tour zu Ende gefahren werden kann, immer drängender?
Sie ist noch nie gestellt worden hier in Frankreich. Ehrlich gesagt, diese Diskussion läuft nicht. Die hohen Fallzahlen werden hier begründet mit 1 Million Tests in der vergangenen Woche, da hier in Frankreich die Ferien zu Ende gegangen sind und viele von ihren Urlaubsreisen zurückkehrten. Und die große Marge ist hier das Thema, wie viele Leute sind wirklich krank. Anders als in Deutschland, wo man die täglichen Fallzahlen heranzieht, ist in Frankreich das große Thema, wie viele Leute erkranken wirklich. Und da ist es ähnlich wie in Deutschland, dass diese Zahlen nicht wirklich nach oben klettern. Und so lang ist hier in Frankreich immer noch die Regel, dass man eben keine Art von Lockdown durchführt. Und ehrlich gesagt, bevor man eine Tour de France ganz abbricht, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, die Zuschauer auszuschließen, zu sagen, es darf keiner mehr an die Strecke kommen. Wer sich da aufhält, der bekommt eine Strafe. Diese Möglichkeit gibt es ja noch als Zwischenschritt. Aber solange in Frankreich 5000 Leute bei Veranstaltungen erlaubt sind, gilt das natürlich auch für die Tour.
Ja, ordnet Holger Gerske ein, der ARD-Tour-Reporter hier bei uns im Deutschlandfunk. Das waren schon zweifelhafte Begleitumstände, unter denen Alexander Zverev in sein drittrunden Tennismatch in der Nacht gegen den Franzosen Adrien Manarino gehen musste, aktuell bei den US Open, dem Grand-Slam-Turnier in New York. Tim Brockmeier erklärt, wieso.
Weil die New Yorker Behörden Zverevs Gegner Manarino als eine der engen Kontaktpersonen vom positiv getesteten Spieler Benoit Paire kurzerhand in Quarantäne stecken wollten, sah es lange so aus, als würde das Match gar nicht stattfinden.
The State of New York hat dann angerufen und gesagt, dass er nicht spielen darf, weil er in Kontakt war mit dem Paire, weil die ja gut befreundet sind und die ganze Zeit zusammen waren und dass er auf Quarantäne sein muss. Aber ja, am Ende des Tages durften wir dann beide spielen. Und ich denke, dass es die bessere Entscheidung war.
Zverev kam nach der langen Wartezeit zunächst nicht gut ins Match, steigerte sich dann aber und gewann verdient in 4 Sätzen. Achtelfinale für Alexander Zverev, genauso wie für Angelique Kerber, die sich ganz ohne Wartezeit und mit einer guten Leistung gegen die US-Amerikanerin Ann Lee durchsetzte.
Es war ein sehr enges Match. Ich habe gut angefangen. Im zweiten Satz war es sehr eng noch am Ende. Und ich bin froh, dass ich das auch vom Kopf geschafft habe, dran zu bleiben und meine Chance dann am Ende genutzt habe, weil es war keine leichte Aufgabe heute.
Ausgeschieden dagegen ist Jan-Lennard Struff. Für ihn der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic eine Nummer zu groß. Klare Dreisatzniederlage für den Deutschen. Womit von ursprünglich 10 in die US Open gestarteten deutschen Tennisprofis eben nur noch Kerber und Zverev dabei sind.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt nach dem 1:1 Unentschieden zuletzt gegen Spanien morgen in der Nations League. Ohne Kai Havertz, der ist ja in Richtung FC Chelsea abgereist, dafür aber mit Bernd Leno im Tor. Was gibt's noch vorab zu beachten? Das fragte sich nicht nur Philipp Hofmeister.
Die Regeneration stand im Fokus zwischen dem Abpfiff vorgestern in Stuttgart und der Landung in Basel heute Nachmittag. Zwar hat das intensive Duell gegen Spanien viele Kräfte gekostet, dem Bundestrainer aber keine größeren Verletzungen beschert. Joachim Löw wird morgen dennoch einige Veränderungen vornehmen. Die beginnen im Tor, wo Bernd Leno vom FC Arsenal stehen wird. Auch Matthias Ginter und Julian Brandt sind Kandidaten für die deutsche Startelf. Wie groß die Rotation ausfallen wird, soll erst nach den Eindrücken des Abschlusstrainings entschieden werden. Vor dem morgigen Gegner warnte der Bundestrainer: Trotz der überraschenden 1:2 Auftaktniederlage in der Ukraine sei die Schweiz eine taktisch bestens geschulte und international erfahrene Mannschaft, so Löw.
In 2 Wochen beginnt dann ja doch auch die Fußball-Bundesliga-Saison, die anspruchsvollste und schwierigste Spielzeit in der Geschichte des professionellen Fußballs in Deutschland, wie DFL-Geschäftsführer Christian Seifert gerade erst am Donnerstag gesagt hatte. Nicht nur, aber vor allem auch wegen der aktuellen Corona-Pandemie. Die führt nämlich dazu, dass zumindest zum Saisonstart die Bedingungen an den jeweiligen Standorten unterschiedlich sein werden, besonders in der Frage, ob Fans ins Stadion dürfen. Und das wiederum führt dazu, dass die DFL und manche Ministerpräsidenten auf Konfrontationskurs sind. Maximilian Rieger fasst die aktuellen Diskussionen zusammen.
Eigentlich schien die Sache klar. Keine Fans in den Stadien bis Ende Oktober. Bis dahin solle eine Arbeitsgruppe der Bundesländer bundesweit einheitliche Vorgaben erarbeiten. So der Beschluss von Bund und Ländern Ende August. Wenige Tage später ist die Realität mal wieder eine andere als auf dem Papier. RB Leipzig verkündet, dass beim Saisonauftakt gegen Mainz 8.500 Fans ins Stadion kommen sollen. Denn die Corona-Verordnung in Sachsen lässt das zu und das Gesundheitsamt Leipzig hat das Hygienekonzept genehmigt. Profitieren werden nur Fans, die eine Dauerkarte besitzen und in Sachsen wohnen. Damit soll der Reiseverkehr minimiert werden. Im Stadion selbst gilt Maskenpflicht, bis die Sitzplätze erreicht sind. Alkohol gibt es nicht. Für DFL-Geschäftsführer Christian Seifert ein wichtiges Signal.
Natürlich kann man sich fragen, ob es jetzt genau zu dieser Zeit das falsche Zeichen ist, Zuschauer wieder zu Bundesligaspielen zuzulassen. Diese Frage ist absolut berechtigt und die muss auch gestellt werden. Vielleicht hat aber auch eine andere Perspektive ihre Berechtigung. Vielleicht wäre das nämlich ein ganz wichtiges und sogar ein sehr positives Zeichen. Ein Zeichen nämlich, dass sich Tausende von Menschen sehr wohl an Verhaltens- und Hygieneregeln halten wollen und halten können. So wie das übrigens seit Monaten Millionen von Menschen tun, und zwar jeden Tag.
Offenkundig sehen das auch die 36 Profiklubs so, auch wenn viele von ihnen erstmal einen Wettbewerbsnachteil haben werden. Denn weil eine bundeseinheitliche Regelung fehlt, entscheiden die Corona-Verordnungen der einzelnen Länder. Und da erlaubt nur Berlin mit bis zu 5000 Fans ähnlich viele Menschen im Stadion wie Sachsen. In Hamburg sind bis zu 1000 Fans möglich, in NRW, dem Bundesland mit den meisten Clubs, nur 300. Und in Bayern dürfen gar keine Fans ins Stadion. Über Wettbewerbsverzerrung sei auf der DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag trotzdem nicht gesprochen worden, sagt Christian Seifert. Das übernimmt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet einen Tag später.
Ist es eine Wettbewerbsverzerrung? Und natürlich ist es eine Wettbewerbsverzerrung, ist eigentlich keine Frage. Wenn in einem Stadion 8000 Zuschauer sind und man einen Heimvorteil hat und in dem anderen man vor leeren Rängen spielt. Deshalb braucht man, glaube ich, in Deutschland von der Liga aus gesehen vergleichbare Regeln.
Die Liga müsse selbst überlegen, ob sie jetzt einen Flickenteppich will, mahnt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Anders als DFL-Chef Seifert hält Söder es für ein falsches Signal, wieder Fans in die Stadien zu lassen. Mit Söder und Laschet stellen sich die zwei mächtigsten Ministerpräsidenten gegen den Kurs der Liga, obwohl sie in der Vergangenheit gerne den Glanz des Fußballs für sich genutzt haben. Aber in Zeiten, in denen laut ARD Deutschland-Trend 2/3 der Befragten befürworten, dass Weihnachtsmärkte nicht stattfinden sollen, wähnen Laschet und Söder wohl die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Der Druck auf die Politiker könnte aber steigen, wenn die Spiele in Berlin und Leipzig zeigen, dass sich tausende Fans an die Hygieneregeln im Stadion halten und die Konzepte greifen. Zumal die DFL ihr Vorhaben durch mehrere Studien begleiten lässt. Christian Seifert sieht darin die Möglichkeit, anderen Veranstaltern im Sport und in der Kultur zu helfen. Ingo Nürnberger, als Sozialdezernent in Bielefeld für die Abnahme der dortigen Hygienekonzepte mitverantwortlich, ist skeptischer.
Am Ende ist das alles ein großes Experiment und wir sind alle klug beraten, dieses Experiment auch wissenschaftlich zu begleiten, sodass man auch schnell daraus lernen kann. Das ist definitiv sinnvoll. Aber ansonsten sind halt tatsächlich die kulturellen und die Sportveranstaltungen schon sehr unterschiedlich. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob ich ein Stadion habe mit Frischluftzufuhr und allem drum und dran oder ob ich das mit einer Turnhalle mache bei einem Basketballspiel. Auch selbst das ist schon kaum mehr miteinander vergleichbar.
Es sei aber auf jeden Fall möglich, dass zumindest eine gewisse Anzahl an Fans in die Stadien zurückkehren könne, meint Nürnberger.
Ich persönlich halte das tatsächlich, wenn man das vernünftig macht und schrittweise macht und nicht gleich mit einer 50% Auslastung beginnt, halte ich das zum jetzigen Zeitpunkt für verantwortbar.
Vor einem Monat sei er noch anderer Meinung gewesen, als die Infektionszahlen anstiegen. Inzwischen habe sich aber die Lage beruhigt und dann solle der Staat nicht restriktiver sein als unbedingt notwendig.
Wir können nicht die Leute kirre machen mit Verboten. Sondern müssen halt gucken, was geht. Und wenn wir übersteuern, müssen wir halt wieder kleine Schritte zurückgehen. Dann dürfen halt keine 4000 Leute mehr ins Stadion oder 8000, sondern halt nur die Hälfte. Dann ist das halt so.
Wichtig sei aber, Exzesse rund ums Stadion zu verhindern, die Fans bei der An- und Abreise auseinanderzuziehen und sicherzustellen, dass man sie im Zweifel nachverfolgen könne. Arminia Bielefeld habe dafür aber bereits intelligente Vorschläge gemacht, so Nürnberger. Andere Gesundheitsämter aus NRW melden ebenfalls, dass die Clubs ein Konzept vorgelegt hätten, zum Beispiel Köln und Dortmund. Dort warte man aber nun auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Länder, die vergangene Woche eingesetzt wurde. Auch Nürnberger befürwortet einheitliche Regeln und wichtig sei, dass die Umsetzung der Konzepte von den Behörden überprüft würde.
Wenn man jetzt sagt, man würde die Stadien für ein paar hundert, paar tausend Leute öffnen, Schritt für Schritt, dann erwarte ich natürlich von allen Bundesliga-Städten, dass sie das eng begleiten, schon im Vorfeld und dass sie dann auch in einem angemessenen Umfang das auch kontrollieren.
Eine Deutschlandfunk-Abfrage bei allen zuständigen Gesundheitsämtern zeigt aber, in der abgelaufenen Saison hat es bei mindestens 12 Vereinen keine externen Kontrollen vor Ort gegeben. Und ob die DFL kontrolliert hat, ist unklar. Der Ligaverband wäre eigentlich laut Beschluss der Sportministerkonferenz dazu verpflichtet, sich selbst zu kontrollieren. Die DFL beantwortet dazu aber seit Monaten keine Anfragen des Deutschlandfunk.
Soweit der Beitrag von Maximilian Rieger. Der findet sich auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport und in unserer kostenlosen Audiothek-App. Und mit der Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs hat sich letzte Woche auch eine Online-Diskussionsrunde der Konrad-Adenauer-Stiftung beschäftigt und mit der historischen Chance der Selbsterneuerung des Volkssports Nummer 1 in der Krise. Für uns hat Daniel Teweleit zugehört.
Große Worte wurden formuliert in den Tagen der Demut, als der professionelle Fußball im Frühjahr ruhte und um seine Zukunft bangte.
Wir werden ganz bestimmt aus dieser Situation einiges mitnehmen und uns sehr wohl Gedanken machen, wie künftig das wirtschaftliche, vielleicht aber auch das Wertefundament der Bundesliga aussehen kann,
sagte Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga seinerzeit im ZDF. Die Gesellschaft diskutierte, ob wieder Bundesliga-Fußball gespielt werden soll, während Schulen, Kindergärten und Restaurants geschlossen bleiben. Eine Branche, die seit Jahren den Eindruck erweckte, von einer ungesunden Gier nach immer größeren Umsätzen und Gewinnen durchsetzt zu sein, die viele Sympathien verloren hatte, wollte wieder Geld verdienen und stieß auf Skepsis, auf ein Gefühl des Misstrauens, das bis heute nicht verflogen ist. In diesem Herbst wird sich nun zeigen, wie stark der Wille zur kritischen Selbstreflexion tatsächlich ist. Der Journalist und Autor Ronny Blaschke, der in dieser Woche in einem Online-Talk der Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem Fußballfunktionär Andreas Rettich über die gesellschaftliche Verantwortung des Volkssports Nummer 1 diskutierte, ist skeptisch.
Ich habe schon so viele Arbeitsgruppen, Taskforces gesehen. Wir hatten die Krise Robert Enke, Geflüchtete, Wettmanipulation. Aus ganz unterschiedlichen Gründen der laute Ruf nach einem alternativen Fußball. Ja, relativ wenig ist passiert.
Nun wird die DFL eine Taskforce Zukunft Profifußball gründen. Dort werden Vertreter unterschiedlicher Gesellschaftsbereiche über Fehlentwicklungen diskutieren und Änderungsvorschläge entwickeln, die die DFL dann umsetzen kann. Oder auch nicht. Andreas Rettich, der bis 2019 kaufmännischer Geschäftsleiter beim FC St. Pauli war und zuvor in der Geschäftsführung der DFL saß, sieht in der aktuellen Krise aber eine echte Chance zur Erneuerung.
Weil man einfach spürt, dass viele einfach mit den Dingen nicht einverstanden mehr sind und das auch artikulieren. Und ich denke auch, dass wir auch zu einer ganz anderen Streitkultur mal kommen müssen. Ich habe das ja nur selber erlebt. Ich meine, du wirst ja dann, wenn du mal einen Finger in die Wunde legst oder mal Dinge ansprichst, wirst du ja direkt als Nestbeschmutzer abqualifiziert. Und ich glaube, auch da müssen wir mal bereit sein, auch mal die Dinge eben nicht nur, ich sag mal, einmütig und sich in den Armen liegend zu sagen, jawohl, alles wunderbar, sondern das auch mal zuzulassen.
Denn die Wahrnehmung ändert sich. Die Erzählung vom Fußball als letztem Lagerfeuer der Gesellschaft verliert an Glaubwürdigkeit. Die Kraft des Spiels, unterschiedliche Generationen, Bildungsschichten oder Religionen zusammenzuführen, nimmt ab, was nicht zuletzt daran liegt, dass der Fußball seine immer wieder pompös zur Schau gestellten Werte nicht überzeugend vertritt. Schalkes ehemaliger Aufsichtsrat Clemens Tönnies bleibt trotz rassistischer Äußerungen lange im Amt. Der FC Bayern nimmt üppige Sponsorengelder aus Katar und feiert zugleich seinen jüdischen Gründer, der womöglich nicht einmal in den Golfstaat einreisen dürfte. Der Spielerhandel mit Minderjährigen wird zu einem immer relevanteren Geschäftszweig. China wird als wichtigster Expansionsmarkt betrachtet, statt als Nation der Unterdrückung und des Unrechts benannt zu werden. Und so weiter und so fort. Sobald die Funktionäre potenzielle Kunden oder Geschäftspartner verschrecken könnten, verwandeln sich vermeintliche Haltungen in Phrasen, meint der Sportpolitik-Experte Blaschke, der unter anderem als Autor für den Deutschlandfunk arbeitet.
Bei den klaren Themen gegen den Nationalsozialismus, gegen Neonazis, schauen Sie doch mal auf die Videos, die der DFB rausbringt. Das sind ganz schwammige, allgemeine Aussagen für Vielfalt, gegen Rassismus. Da wird nie das Wort AfD in den Mund genommen. Da wird nie was gegen Gauland gesagt. Das ist der Minimalstandard, auf den wir uns in der Mitte der Gesellschaft einigen. Und da kann es konkreter werden. Aber wenn es international um komplizierte wirtschaftliche Abhängigkeiten geht, da sind die Fußballer meistens dann ruhig.
Geld bleibt die wichtigste Triebkraft. Aber es gibt Ideen, wie über genau diesen Hebel Missstände bekämpft werden könnten. Clubs, die nachhaltig arbeiten, die ein besonders wirksames soziales Engagement zeigen, die den Menschen nicht über immer teurere Trikots und Tickets immer mehr Geld aus der Tasche ziehen, sondern etwas zurückgeben, könnten einen größeren Anteil am TV-Geld erhalten. Wobei die Grundsätze, nach denen die Erlöse an die Vereine ausgezahlt werden, in den derzeitigen Diskussionen eine Art Allheilmittel sind. Ein neuer Verteilerschlüssel soll auch noch helfen, die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich zu verkleinern, und er soll die Clubs zu einem besonneneren Wirtschaften animieren. Rettich hat klare Vorstellungen dazu. Leistung müsste zwar weiterhin belohnt werden, aber weil die Tabellen immer weniger die sportliche Leistung als die ökonomische Potenz der Clubs spiegeln, sollten die Funktionäre sich bei der Honorierung von Leistung mal fragen:
Welche Leistung meinen wir denn? Meinen wir jetzt die Leistung, wie ich am meisten Geld einsammle, um es dann in die Mannschaft zu stecken? Oder meine ich die Trainerleistung, die Managementleistung, die Leistung des Nachwuchsleistungszentrums und, und? Von daher sage ich auch ganz klar, wir müssen zu einer gerechteren Verteilung kommen, was nicht heißt, nur dem Großen was wegzunehmen. Wenn der Große gut arbeitet, kann er ja auch entsprechend davon profitieren. Aber wir müssen das in eine faire Relation bringen.
Die Idee, jene Clubs zu belohnen, die pro eingesetzter Millionen Euro die meisten Punkte erspielen, stößt derzeit auf viel Wohlwollen. Die Frage ist, ob inmitten dieser Debatte noch Kapazitäten bleiben, um auch die vielen anderen Vorschläge für einen alternativen Fußball, die von Fanorganisationen oder kleinen Vereinen wie dem FC St. Pauli kommen, ernsthaft ins Auge zu fassen.
Immer noch Fußball oder schon Politik? Daniel Teveleit hat die Diskussion um die gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs zusammengefasst, die die Konrad-Adenauer-Stiftung unter der Woche digital veranstaltet hatte. Auch die deutsche Eishockeyliga DEL möchte langsam wieder zur Normalität zurückkehren und Mitte November, genauer gesagt am 13. mit Fans in die Saison starten. Gernot Trippke ist der Geschäftsführer der DEL und ihn habe ich kurz vor dieser Sendung gefragt, wie er denn die aktuelle Lage in diesen Corona-Zeiten für seinen Sport sieht und bewertet.
Ja, für uns ist es natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit, insbesondere weil die Planungsparameter sehr schwierig sind. Wir wollen am 13.11. in die Saison starten, da möglichst natürlich auch mit Zuschauern, oder wir müssen es aus wirtschaftlichen Gründen auch mit Zuschauern tun und da dann möglichst viele. Von daher waren jetzt die Entscheidungen letzte Woche für uns so ein Wechselbad der Gefühle. Erst dachte man, bis Ende des Jahres passiert nichts. Dann kam doch wieder ja die Öffnungsklausel, wenn man Hygienekonzepte hat, die alle unsere Clubs haben, darf man Zuschauer zulassen. Und dann lesen es aber doch immer noch einige Bundesländer, und zwar alle für uns relevanten, so, dass für den Sport halt diese Konzepte erstmal noch nicht greifen. Und dann haben wir natürlich jetzt auch in den letzten Tagen die Entwicklung in Sachsen mit Leipzig positiv bewertet und hoffen, dass das jetzt so ein bisschen der Trendsetter und der Dealbreaker wird, sodass auch andere Sportarten und andere Bundesländer zumindest mal das Thema Hygienekonzepte sich annähern. Man sieht ja auch, selbst in den anderen Bundesländern sind andere Veranstaltungen mit Hygienekonzept möglich, und warum da das im Eishockey oder im Sport überhaupt nicht ziehen soll. In Bayern gilt ja 0, in NRW gilt 300, und da muss man sich überlegen, wenn jetzt im ISS-Dom oder in der Merkur-Spielarena ein Konzert ist, dann gilt das Hygienekonzept mit vielen tausend Zuschauern, und wenn da Fortuna Düsseldorf spielt oder die DEG, dann gilt 300. Gleiche Arena, gleiches Hygienekonzept, und das kann natürlich nicht sein. Also wir wollen natürlich niemanden gefährden oder gesundheitlichen Schaden riskieren, das ist ganz klar. Aber da muss schon natürlich gleiches Recht für alle gelten, und ich glaube, die Gefährdung bei einem Eishockeyspiel ist sicherlich nicht höher als bei einem Konzert, eher im Gegenteil.
Man kann ja seitens der Politik immer viel von der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports hören. Da ist eine gewisse Wertschätzung auch rauszuhören. Aber die Unterstützung ist vielleicht in dieser Zeit etwas, naja, sagen wir mal, zurückhaltend. Was erwarten Sie sich konkret seitens der Bundes- und auch Landespolitik?
Das Wichtigste, der zentrale Punkt sind Zuschauer, dass wir nach guten Maßstäben, natürlich pandemieabhängig und mit guten Konzepten, Zuschauer in die Arenen lassen können. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für alle Sportarten. Und wie Sie richtig sagen, die gesellschaftliche Bedeutung, die da hinten dran hängt, ist einmal natürlich eine Unterhaltung, es hat einen gesellschaftlichen Wert, aber es ist eine Vorbildfunktion für junge Sportler. Der Nachwuchs, der Breitensport wird massiv, gerade auch im Eishockey, vom Profisport subventioniert, und dann frisst sich der Schaden fort, wenn wir da nicht relativ schnell wieder ans Spielen kommen. Und ja, worst case braucht man Zuschüsse, viel mehr Zuschüsse, als jetzt auch schon zum Teil gewährt werden. Aber das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja im Prinzip vor Zuschauern, für Zuschauer spielen. Das ist der Kern eines Profisportlers, das will er machen. Und von daher ist der zweite Schritt immer nur nach wirtschaftlichen Hilfen zu fragen. Also wir würden viel, viel lieber spielen.
In diesem Monat soll es ja noch eine Sitzung mit den Eishockeyclubs geben. Mit welchen Vorgaben und Erwartungen?
Ja, wir werden uns Ende des Monats zusammensetzen, weil einfach auch der 13.11. dann doch näher rückt, und wir brauchen 6 bis 8 Wochen Vorbereitungszeit. Unsere Arenen brauchen das, unsere Mediapartner brauchen das. Das kann man ja nicht eben irgendwie aus dem Ärmel schütteln, sodass natürlich diese Arbeitsgruppe, die jetzt von den Chefs der Staatskanzleien gebildet wird, sehr, sehr wichtig ist, aber wir haben nicht bis Ende Oktober Zeit. Also wenn die uns Ende Oktober sagen, was Sache ist, dann wären wir bei Weihnachten. Also von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass da jetzt eng mit dem Sport zusammengearbeitet wird, Wege, Mittel gefunden werden. Die müssen individuell sein, die müssen individuell nach dem Pandemielevel sein, die müssen individuell nach den verschiedenen Arenen sein. Aber da brauchen wir jetzt auch nicht 2 Monate drauf warten. Die Sachen liegen in der Schublade, und wie die Pandemie in 2 Monaten ist, wissen wir eh nicht. Also von daher kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt 2 Monate dauern soll.
Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, Alfons Hörmann, der rät ja auch allen Teamsportarten, Basketball, Handball, Eishockey, zum Blick nach Sachsen. Die Veranstaltungen dort könnten als Pilotprojekt dienen. Sehen Sie das auch so oder ärgert Sie eher das Vorpreschen dort? Denn in Leipzig ermöglichen ja die Genehmigungsbehörden ja mehr als anderswo.
Ja, ich glaube, bei uns würden sie oder in unseren Bundesländern, die relevanten, würden die Gesundheitsämter, die örtlichen, auch deutlich mehr erlauben. Und da gibt es auch schon viele Konzepte, die in der Schublade sind. Nur es gibt halt Landesverordnungen, die den Deckel oben drauf machen. In NRW bei Sport bei 300, in Bayern bei 0. Und das ist für uns halt auch nicht nachvollziehbar. Also warum da nicht das individuelle Konzept zählt, nicht die individuelle Lage zählt, sondern einfach irgendwie gesagt wird, Sport 0. Ich meine, in Bayern ist es außerhalb des Profisports sogar so, dass nicht bayerische Mannschaften nicht in Bayern spielen dürfen. Die bayerischen Clubs aber außerhalb Bayerns. Also das versteht auch dann kein Mensch mehr. Also von daher ist da, glaube ich, eine Harmonisierung gefragt. Aber das ist auch kein Hexenwerk und da brauchen wir jetzt auch keine Monate für.
Und DOSB-Chef Alfons Hörmann, der positioniert sich ja noch in einem sportpolitisch brisanten Punkt. Im SID-Interview verurteilte er das Vorgehen des autokratisch agierenden Belarus-Präsidenten Lukaschenko und forderte deutliche Zeichen, beispielsweise die ab Mai in Minsk stattfindende Eishockey-WM abzusagen.
Ja, das ist ein Thema für den Weltverband. Wir wollen unpolitisch bleiben und ich glaube, das ist eine Sache für die Politik. Und wenn es da Vorgaben gibt, dann muss die Politik das entscheiden. Die Diskussion gibt es ja immer wieder mit verschiedenen Olympiaden, mit Ausrichtungsorten oder Fußball-WM in Katar. Und da wird man sicherlich immer wieder ein Haar in der Suppe finden.
Aber selbst Co-Gastgeber Lettland stellt sich ja gegen Belarus und will den Weltverband dazu bewegen, ein anderes Gastgeberland in Erwägung zu ziehen.
Es ist ja auch völlig in Ordnung, dass die Politiker das tun. Und die Politiker müssen das auch entscheiden, weil das ist ihre Aufgabe. Aber ich glaube, es ist nicht Aufgabe des Sports, da irgendwie vorauseilend Gehorsam zu machen oder Politik zu machen. Sondern wenn es da Vorgaben aus der Politik gibt, dann wird sicherlich der Weltverband und auch der Deutsche Eishockeybund diesen Vorgaben Folge tragen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt anfangen sollten, als Sportverbände oder mit unseren Spielern oder mit unseren Clubs da Politik zu machen.
Aber es ist der lettische Eishockeyverband, der das mit unterstützt und könnte doch dabei dann auch von Deutschland und anderen Nationen ebenfalls Unterstützung oder einen Schulterschluss erfahren. Da könnte man doch ein Zeichen setzen.
Das ist sicherlich eine Frage, aber wie gesagt, ich glaube, die meisten Verbände werden auf die Minister oder auf die politische Lage hören und werden ihre Vorgaben kriegen. Und dann wird der Deutsche Eishockeybund, was ja nicht ich bin, aber wird der Deutsche Eishockeybund sich im Rahmen der IHF auch entsprechend aufstellen.
Sagte hier im Deutschlandfunk DEL-Geschäftsführer Gernot Trippke am 13. November, will die Deutsche Eishockeyliga in die Saison starten mit Zuschauern. Eigentlich hatte sich das deutsche Beachvolleyball-Duo in diesem Jahr bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand verbessern wollen. Aber wie schon im Vorjahr verloren Laura Ludwig und Margareta Kurzuch das Finale. Tobias Blank.
Es war ein verdienter Turniererfolg für Chantal Laboureur und Sandra Ittlinger bei den 29. deutschen Beachvolleyballmeisterschaften am Timmendorfer Strand. Bis zum Endspiel blieben sie ohne Satzverlust und schafften dann, nach dem verlorenen ersten Durchgang, noch den umkämpften 2:1 Erfolg im Endspiel gegen das topgesetzte Duo Ludwig-Kursuch. Entscheidende Spielerin auf dem Feld war Chantal Laboureur, die 200 zugelassenen Fans mit ihren Abwehraktionen und cleveren Angriffsschlägen begeisterte. Rekordmeister Laura Ludwig hat somit die Chance auf den 8. Titelgewinn in ihrer Karriere verpasst. Schon in 2 Wochen sind beide Finalteams wieder gefordert. Dann steht die Europameisterschaft in Lettland an.
Die deutschen Meisterschaften in Markkleeberg haben für die Slalomkanuten eine große Bedeutung. Wettkampf Nummer 1 in diesem Jahr mit Zuschauern und es ging dabei auch noch um die EM-Qualifikation. Andreas Hönig.
Auch am 2. Tag der EM-Qualifikation in Markkleeberg beherrschen die bereits gesetzten Spitzenboote weitgehend das Geschehen. Im Kampf um den letzten verfügbaren EM-Platz hat im Kajak der Frauen nach Platz 4 und 3 die Kanadier-Weltmeisterin Andrea Herzog die besten Karten. Ob sie in Prag dann auch in beiden Disziplinen starten würde, ist allerdings noch unklar. Das Rennen in ihrer Spezialdisziplin, dem C1, beendete die 20-jährige Leipzigerin knapp geschlagen auf Platz 2. Im Kanadier der Männer läuft es am letzten Tag der EM-Quali auf ein Duell zwischen den U23-Fahrern Florian Breuer aus Augsburg und Lennart Tuchscherer aus Leipzig hinaus. Beide liegen nach Punkten dicht hintereinander. Breuer belegte am 2. Wettkampftag den 3. Platz hinter den Topfahrern Franz Anton und Sideris Tasiadis. Der Kampf um das 3. EM-Ticket im Kajak der Männer ist vor dem abschließenden Tag komplett offen.
Formel 1 in Italien, auch das Wochenende zum großen Preis von Monza, entpuppt sich als Desaster für Ferrari. Vom Qualifying Volker Hirt.
Es ist die Höchststrafe beim Heim-Grand Prix. Da, wo früher die armen Schlucker der Formel 1 um die hinteren Plätze gekämpft haben, genau da findet sich das glorreiche einstige Top-Team Ferrari mit Sebastian Vettel wieder. Platz 17 am Start. Viel mehr gibt das Auto nicht her, vor allem aber auch die Strategie des Teams, die Vettel bei seiner schnellsten Runde in den Pulk der Konkurrenz schickte. Ein bisschen besser erging es Vettels Teamkollege Charles Leclerc, er startet als 13. Ganz vorne am Start, erwartungsgemäß die beiden Mercedes, Lewis Hamilton startet von der Pole Position, auf Platz 2 steht Valtteri Bottas. Überraschend als Dritter am Start, Carlos Sainz im McLaren.
Dort auf der Strecke in Monza verunglückte heute exakt vor 50 Jahren übrigens der legendäre Rennfahrer Jochen Rindt. Er ist der bis heute einzige Fahrer, der posthum Weltmeister in der Formel 1 wurde. Höher, weiter, schneller, nach diesen Maßstäben werden ja bekanntermaßen herausragende sportliche Leistungen meistens definiert. Beim Felsklettern jedoch, anders als beim olympischen Wettkampfklettern, spielen diese Maßstäbe gar keine Rolle. Hier geht es einzig um die Schwierigkeit einer Route. Wer die schwersten Routen klettert, gilt dann eben als die oder der Beste. Doch wie kann man diese Schwierigkeit messen? Dafür gibt es zwar verschiedene Grade und Skalen als Orientierung, aber nur wer eine Route vollständig und ohne zu fallen geklettert ist, darf die Schwierigkeit auch beurteilen. Und so gibt es in der Weltspitze nur ganz wenige, die Höchstleistungen überhaupt einschätzen können. Alex Megost ist einer dieser Weltklasse-Kletterer und hat erst kürzlich eine der schwersten Routen der Welt als erster überhaupt durchklettert. Dabei hat er selbst entschieden, dass diese Route eben zu den schwierigsten gehört. Lukas Scheidt hat mit Alex Megost über Objektivität und Subjektivität beim Felsklettern gesprochen.
Eigentlich sollte Alex Megos Anfang August in Tokio sein. Erstmals in der olympischen Geschichte gibt es eine Goldmedaille im Sportklettern und der 27-Jährige gehört zur absoluten Weltspitze. Er war als erster Deutscher für Olympia qualifiziert und landet regelmäßig auf den Podestplätzen bei Kletterweltcups. Doch weil Olympia 2020 Corona-bedingt verschoben werden musste, ist der Kletterprofi stattdessen nach Seyus in Südfrankreich gereist. In den letzten Jahren hat er dort viel Zeit verbracht, nur um sich an einer einzigen noch unbestiegenen Kletterroute zu probieren, an der er bislang immer wieder gescheitert war. Auch auf dieser Reise lief es nicht gut, bis zum allerletzten Tag.
Ich wollte nur einen einzigen Versuch machen in der Route, der dann allerdings gleich schief gegangen ist und ich relativ weit unten gefallen bin und habe mich dann deswegen nochmal entschlossen, einen zweiten Versuch zu machen an dem Tag. Aber eigentlich nur, damit ich sagen kann, ich habe alles gegeben und eigentlich nur, damit ich vielleicht nochmal weiter hochkomme, um dann mit einem guten Gefühl nach Hause zu fahren. Und das war dann tatsächlich der Versuch.
Winzige, messerscharfe Griffe und ein extrem steiler Routenverlauf zeichnen die Route namens Bibliographie aus. Nicht ohne Grund gehört der Kalksteinfelsen von Seyus zu den bekanntesten, aber auch schwersten Klettergebieten Europas. Über 3 Jahre verteilt hat Alex Megos rund 60 Tage an Bibliographie gearbeitet. Länger als an jedem vorherigen Kletterprojekt. Für ihn war das der ausschlaggebende Grund, für die Route den Schwierigkeitsgrad 9C vorzuschlagen. Wer eine neue Route zuerst begeht, darf einen Vorschlag für deren Schwierigkeit abgeben. Das ist ungeschriebenes Gesetz in der Kletterwelt. Und 9C ist der höchste Schwierigkeitsgrad überhaupt.
Ich habe halt versucht, ehrlich mit mir zu sein und habe mir halt gedacht, soll ich jetzt sagen 9B plus 9C? Aber dann habe ich mir gedacht, das ist mir halt einfach nicht nur einen halben Grad schwerer gefallen als 9B plus, was ich vorher geklettert habe. Und dann dachte ich mir sicher jetzt auf die Gefahr hin, dass es dann vielleicht doch nicht so schwer ist. Einfach um unseren Sport voranzubringen, habe ich halt gesagt, okay, ich hau jetzt den Grad 9C raus, weil das ist das, was ich glaube, dass es ist. Und wenn es halt am Ende dann nach unten hin korrigiert wird, dann ist es halt so.
Solche Vorschläge für die Schwierigkeiten von Kletterrouten auf Spitzenniveau sind nicht ganz unumstritten. In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen Erstbegehende die höchsten Schwierigkeitsgrade vorgeschlagen hatten, die von nachfolgenden Kletterinnen und Kletterern nicht bestätigt werden konnten. Die Schwierigkeitsgrade dieser Routen wurden anschließend nach unten korrigiert. In der heutigen Zeit, in der der Klettersport populärer ist denn je, sorgt eine Begehung wie die von Alex Megos natürlich für richtig viel Wirbel in der Szene. Auch bei seinen Sponsoren. Warum es dennoch unwahrscheinlich ist, dass Alex Megos mit seinem Schwierigkeitsvorschlag nur einen PR-Stunt abgezogen hat, erklärt Thomas Bucher, Sprecher des Deutschen Alpenvereins.
Lügen haben kurze Beine. Also wer das öfter macht, der wird einfach in der Kletterszene kein Ansehen mehr haben und dem wird man nicht glauben. Und dann wird er auch seine Glaubwürdigkeit gegenüber den Sponsoren verlieren und dann wird er zum Schluss keine Sponsoren mehr haben. Also das muss jeder schon gut überlegen, ob er blufft oder ob er nicht blufft. Und das System ist erstaunlich stabil. Das mag man von außen gar nicht so glauben.
In diesem System überprüfen sich die Kletterinnen und Kletterer gegenseitig. Eine unabhängige Instanz, die die Schwierigkeitsgrade überprüft, gibt es nicht. Denn nur wer eine Route geklettert ist, kann auch die Schwierigkeit einschätzen. Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein sieht darin auch den Vorteil.
Es ist ein wahnsinnig spannender Vorgang, der dazu führt, dass ein Schwierigkeitsgrad zum Schluss dann doch irgendwie objektiv wird. Das ist so eine Art von Aushandlungsprozess. Der beginnt eben damit, dass ein Erstbegehrer oder eine Erstbegehrerin die eigene Route bewertet und einen Schwierigkeitsvorschlag abgibt. Und der wird dann sozusagen in die Diskussion geworfen. Und dann müssen sich andere finden, die diesen Schwierigkeitsgrad entweder bestätigen oder aufwerten oder abwerten.
Für Alex Megos ist der Schwierigkeitsgrad von 9C für die Route Bibliografie darum auch keineswegs in Stein gemeißelt.
Ich war mir selber auch nicht sicher. Ich meine, ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, einfach weil ich hier nur auch meine persönliche Meinung habe. Ich war ja der Einzige, der viel Zeit in die Route investiert hat. Ich bin der Einzige, der sie geklettert ist. Da ist man natürlich auch immer sehr subjektiv unterwegs. Also zum einen natürlich, wie schwer es einem fällt. Das ist alles subjektiv. Aber ich habe es einfach versucht zu vergleichen mit Routen, die ich im selben Gebiet geklettert habe, aber auch Routen, die ich in anderen Gebieten geklettert habe. Und das erschien mir einfach viel, viel schwerer als alle 9Bs, die ich geklettert habe. Und es erschien mir auch deutlich schwerer als die 9B+, die ich geklettert habe.
Sollten andere Kletterinnen und Kletterer den Schwierigkeitsgrad 9C bestätigen, wäre Bibliografie eine der zwei schwersten Routen der Welt. Die andere 9C, erst begangen vom Tschechen Adam Ondra, wartet übrigens ebenfalls noch auf eine Bestätigung der Schwierigkeit.
Nach dem ursprünglichen Zeitplan sportlicher Großereignisse würden ja jetzt gerade eigentlich die Paralympischen Spiele in Tokio laufen. Doch seit Tokio 2020 eben um ein Jahr verschoben wurde, ist vor allem von den Olympischen Spielen die Rede. Die großen Spiele des Behindertensports scheinen dagegen in Vergessenheit zu geraten. Dabei haben die Veranstalter auch große paralympische Pläne gehabt, wenngleich deren Erfüllung nun ungewiss ist, berichtet Felix Lill.
Das Rathaus von Tokio hat sich für diese Tage einiges ausgedacht. Seit dem 25. August und noch bis zum 6. September wäre die größte Metropole der Welt der Mittelpunkt des Behindertensports gewesen. Um nochmal darauf aufmerksam zu machen, leuchtet der Skytree mit 634 Metern, einer der höchsten Türme der Welt, jetzt in bunten Farben. Auf Netflix wird ein Film über die paralympische Bewegung ausgestrahlt. Auf den Straßen zeigen Plakate, was nun eigentlich stattgefunden hätte. Die Paralympischen Spiele von Tokio. Die Symbole im Stadtbild könnten für ein kurzes Aufflammen der einstigen Begeisterung sorgen. Viel mehr wird es womöglich nicht. Gesprochen wird, statt euphorisch über die Olympischen Spiele, über die gesundheitlichen Risiken durch die Pandemie, die hohen Zusatzkosten durch die Verschiebung und die Frage, ob man mit all dem Geld nicht Sinnvolleres tun könnte. Allerdings werden diese überfälligen Diskussionen vor allem im Licht der Olympischen Spiele diskutiert. Die Paralympischen Spiele, so scheint es, geraten weitgehend in Vergessenheit.
The whole rematch is about Olympic rather than Paralympic.
Das ganze Bild dreht sich um Olympia, nicht die Paralympics,
sagt der Soziologieprofessor Hiroki Ogasawara von der Uni Kobe.
Auch beim Thema Covid-19 geht es mehr um olympische Athleten als um die Paralympischen. Die Paralympics werden an den Rand gedrängt. Vor ein paar Tagen habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen. Darin sagte ein Arzt, dass paralympische Athleten in der Pandemie anfälliger seien und man deshalb noch einmal genau überlegen müsse, was man nun tut. Bei allem, was gerade passiert, könnte ich mir vorstellen, dass am Ende die Olympischen Spiele stattfinden, die Paralympischen aber nicht.
Der in Japan mittlerweile bekannte Olympiakritiker vermutet dies auch deshalb, weil ohnehin noch harte Entscheidungen bevorstünden. Die Organisatoren von Tokio 2020 haben sich dazu verpflichtet, die Spiele zu verschlanken.
Was die Kosten und die ökonomischen Erträge angeht, spielen die Paralympics nicht so viel ein. Aus Veranstalterperspektive sind sie mehr für die moralische und soziale Anerkennung da. Man muss sich nur ansehen, wie jetzt darüber gesprochen wird und was ursprünglich geplant war. Um Olympia wird viel mehr Wind gemacht. Zum Beispiel erwähnt Yoshihide Suga, der Chefsekretär der Regierung, nur die Bedeutung für die olympischen Athleten, wenn es um die Entwicklung eines Impfstoffs geht. Die paralympischen Sportler ignoriert er. Und im Yoyogi, einem großen Park in Tokio war für diesen Sommer Public Viewing für olympische Wettkämpfe geplant, für paralympische aber nicht.
Ogasawara würde sogar Wetten darauf abschließen, dass die Paralympischen Spiele zu den größten Verlierern gehören werden, wenn die Sportevents verschoben und verschlankt werden. Eine Einschätzung, die von offizieller Seite vehement abgelehnt wird. Craig Spence, Sprecher des Internationalen Paralympischen Komitees.
Ich kann unterstreichen, dass es die Spiele nur im Paar gibt. Wenn die Olympischen Spiele stattfinden, dann kommen auch die Paralympischen Spiele. Zum gesundheitlichen Aspekt mögen Ärzte verschiedene Ansichten haben. Es gibt aber keine klinischen Studien, die zeigen, dass sich paralympische Athleten eher mit Covid-19 infizieren als Sportler ohne Behinderung. Was wir aber anerkennen, sind die unterschiedlich schweren Verläufe, die Erkrankungen bei Menschen mit einigen Behinderungen nehmen können. Andererseits gehören die paralympischen Athleten zu den fittesten Personen der Welt. Und auf die Frage, ob die Paralympics von den Einsparungen stärker betroffen sein werden als die Olympischen Spiele, das wird nicht der Fall sein.
Die Veranstalter in Tokio äußern sich auf ähnliche Weise. Masa Takaya, Sprecher des Organisationskomitees, schreibt per E-Mail, man werde unterschiedliche Anfälligkeiten bei Infektionskrankheiten mitbeachten, wenn die Strategie für die verschobenen Spiele ausgearbeitet wird. Außerdem gerieten die Paralympischen Spiele keineswegs in Vergessenheit, findet Takaya. Vielmehr seien sie in ein großes politisches Entwicklungsprogramm eingebunden.
Im Juni hat die Regierung ein überarbeitetes Gesetz zur Barrierefreiheit umgesetzt und angekündigt, in der Bevölkerung ein barrierefreies Mindset zu fördern, um eine inklusivere Gesellschaft zu schaffen. Tokio 2020 unterstützt diese Initiativen. Wir wollen über das kommende Jahr dabei mithelfen, dass alle Menschen mit Behinderung hier ein angenehmes Leben führen können.
Doch was heißt das konkret? Infrastrukturell sind Japans Städte im internationalen Vergleich schon heute weitgehend barrierefrei. In den Augen von Steffi Richter reicht das aber nicht. Die Japanologie-Professorin der Uni Leipzig und Mitherausgeberin des Buchs No Olympics, Tokio 2020 in der Kritik, sagt:
Ich weiß, dass in Tokio weitaus früher zum Beispiel diese Markierungen auf dem Fußweg und anderswo waren, wo Blinde mit ihren Stöcken ertasten können, wo für sie der richtige Weg ist. Formal und äußerlich diese Dinge in die Stadt zu integrieren, ist das eine, indem nämlich damit signalisiert wird, ja, das machen wir jetzt, aber mehr müssen wir da nicht machen. Generell ist für mich die Frage, inwieweit wird durch Ereignisse, Events wie Olympische Spiele etwas angestoßen, was sozusagen über Slogans, über Motti in die Öffentlichkeit aufgenommen wird, aber eben nicht unbedingt dazu führt, dass dann sozusagen auch systemische Veränderungen passieren. Ja? Also eine Inklusion kann über bestimmte Maßnahmen angedeutet werden, kann angeschoben werden, aber Ungleichheiten entstehen schlicht und ergreifend, weil die Armut größer ist und diesen Schichten als anderswo.
Dass Tokio 2020 einen Anstoß zu grundsätzlichen Verbesserungen für Menschen mit Behinderung gibt, erwarten Kritiker wie Hiroki Ogasawara und Steffi Richter nicht. Eher befürchten sie, dass das Hochhalten von Barrierefreiheit auch neue Euphorie für das Großevent generieren soll. Und dass die Paralympischen Spiele durch die geplanten Verschlankungen nicht gehörig abgespeckt werden? Das wiederum will das Organisationskomitee auf Anfrage nicht garantieren.
Auch die Paralympics, die Spiele des Behindertensports, wurden wie die Olympischen Spiele auf das kommende Jahr verschoben. Ungewiss ist seitdem, was aus den paralympischen Plänen der Veranstalter wird. Jürgen Schmieder wäre nach eigenen Angaben gerne Quarterback geworden, weil es dafür aber wohl sporttechnisch nicht reichte, hat er jetzt ein Buch geschrieben. Touchdown heißt es und im Untertitel verspricht das Werk alles über American Football. Moritz Küpper hat's gelesen.
Das Geschrei der Fans auf den Rängen, die Kommandos auf dem Feld und dann das Ineinanderkrachen der Spieler, der Spielzug, die Aktion, Reporter mit sich überschlagenden Stimmen. Touchdown, alles über American Football. So lautet auch der Titel eines neuen Buches über eben American Football. Über die Geschichte einer Sportart, die längst Teil einer Popkultur zu sein scheint, deren Akteure immer wieder politische und gesellschaftliche Debatten auslösen und hinter deren Lautstärke eine komplexe, hochprofessionelle und milliardenschwere Unterhaltungsmaschinerie läuft.
Es ist dieser Moment der Stille, der Football so faszinierend macht. Der Augenblick vor dem Snap, bei dem der Center den Ball durch seine Beine an den Quarterback übergibt und der Spielzug beginnt. Wenn sich die beiden Teams gegenüberstehen wie Soldaten vor einer Schlacht. Wenn die Generäle die Position des Gegners betrachten und letzte Veränderungen vornehmen, indem sie ihre Figuren in Position bringen. Wenn Rasenschach vorbei ist, das Gemetzel aber noch nicht begonnen hat. Wenn alle auf das entscheidende Kommando warten. Wenn Verteidiger mit den Hufen scharren und Laufspieler grimmig schnauben. Wenn es einen Moment lang still ist im Stadion.
Und ein Spieler den Football ins Spiel bringt. Neben dem klassischen Snapper gibt es auch noch den sogenannten Long Snapper. Einen Spieler, der den Football über einige Meter für einen Field Goal Versuch oder einen Befreiungsschlag durch seine Beine nach hinten wirft. Im Jahr 2019 gab es keinen Long Snapper, der weniger als eine halbe Million Dollar im Jahr verdiente.
Mir war es dann wichtig, schon auch tief einzusteigen.
Der Autor Jürgen Schmieder lebt seit 7 Jahren als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung nahe Los Angeles. Schmieder hat verschiedene Sachbücher geschrieben und sich nun dem Phänomen American Football gewidmet.
Und zu zeigen, so ein paar Anekdoten zu erzählen über welche Spieler gibt's und wie funktionieren die Regeln tatsächlich im Detail. Also dass man sagt, wie wechselt jemand, was bedeutet ein Salary Cap, also dass es so leicht und vielleicht ein bisschen seicht losgeht mit das ist die Sportart und dass es dann aber im Laufe des Buches immer tiefer wird, dass Experte auch noch was lernen können.
24 Kapitel hat das insgesamt 229 Seiten starke Buch, inklusive Glossar der wichtigsten Begriffe. Schmieder ist dabei ein Buch mit klarer, leserfreundlicher Struktur gelungen. Faszination, Position, Entstehung, Entwicklung mit Details und Anekdoten, wie eben jene zum Snapper oder der Geschichte von Todd Marinovic, jenem Spieler, dem bereits als 1 Monat alter Säugling die Muskeln gedehnt wurden, der es in die NFL schaffte und nach ein paar Saisons wegen Drogenabhängigkeit aufgeben musste, sorgen dafür, dass Touchdown nicht nur für Einsteiger lesenswert ist.
Ich habe es jetzt meinen amerikanischen Freunden gezeigt und die fragten so, okay, Football, wissen wir eh schon alles drüber und dann fragte ich die so, naja, weißt du eigentlich, woher der Name deines Lieblingsclubs Baltimore Ravens kommt, woher kommt der denn? Und er so, ich habe keine Ahnung. Und da konnte ich denen sagen, ja schau mal, das kommt von Edgar Allan Poe, der hat ein Gedicht The Raven geschrieben und so kamen die Ravens zu dem Namen.
Es ist auch ein Nachschlagewerk für Smalltalk, das sich mit Rivalitäten an den Colleges beschäftigt, das die Kosten für die Allgemeinheit herausarbeitet, obwohl die NFL Milliarden Umsätze macht und sich auch mit Verletzungen beschäftigt. Entstanden ist Schmieders Buch auch und gerade in seiner Nachbarschaft im kleinen Ort Hermosa Beach in Kalifornien.
Wir leben in einem Dorf, das voller Sportler ist. Also 22 Los Angeles Kings Spieler wohnen bei uns im Dorf. Der Quarterback Coach der Los Angeles Rams wohnt 3 Häuser weiter. Der Architekt des neuen Stadions der Rams und Chargers wohnt in unserer Straße. Kevin Burkhardt, der NFL-Partien kommentiert, wohnt auf der anderen Straßenseite.
Hinzu kommen weitere, seltene, persönliche Zugangsmöglichkeiten.
Der Psychologe an der University of Michigan, der einst Tom Brady kuriert hat, hat damals auch einen ziemlich untalentierten Fußballer aus Deutschland kuriert. Das war ich. Und so gibt es wieder eine private Verbindung zu Tom Brady. Und das erleichtert natürlich die Recherche, weil du dann rankommst an Desmond Howard, dann kannst du mal reden mit einem Quarterback-Coach und sagen, schau mal, wie funktioniert denn die Position tatsächlich und das hilft dann und ich glaube, so wird tatsächlich ein Buch, das schon auch tief geht und tatsächlich viel über Football erzählt.
Football, so Schmieders Fazit, ist mehr als Wettbewerb, Rasenschach, Gladiatorenspiel und Gelddruckmaschine. Football ist Amerika.
Wer zum ersten Mal Football sieht, der sagt, oh, das ist ein ganz schön brutaler Sport und es geht letztlich darum, sich irgendwie durch einen Gegner durchzupflügen oder den Gegner zu Boden zu reißen. Wenn man sich dann aber mal damit beschäftigt und sieht, wow, ein Spielzug ist wie Schach auf Rasen und wenn es dann noch weitergeht, wie plant man so einen Kader? Das ist wie ein Planspielbörse. Also jeder Statistiker, jeder, der sich mit Wirtschaft beschäftigt, könnte seine Freude haben und das macht diese Sportart so faszinierend, weil es einerseits so martialisch und brachial daherkommt, andererseits hochintelligent.
Eine Welt der Extreme, deren unzählige Facetten Jürgen Schmieder nun aufgeschrieben hat.
Touchdown, alles über American Football. Moritz Küpper hat das Buch von Jürgen Schmieder durchgelesen. Weitere Einzelheiten dazu finden sich auch online auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Und unterdessen hat Triathletin Laura Lindemann bei der Sprint-WM in Hamburg die erhoffte Medaille geholt. Die 24-Jährige aus Potsdam wurde Dritte hinter der neuen Weltmeisterin Georgia Taylor Brown aus Großbritannien und Flora Duffy von den Bermudas. Sport am Samstag mit Astra Travol ist damit vorbei. Ich sage danke fürs Zuhören und dranbleiben im Namen des gesamten Teams aus Redaktion, Regie und Technik. Nachher sind wir wieder zurück mit Sport aktuell und dann auch der Auslosung zur Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten.